In meiner Kurzpredigtreihe über den Heiligen Geist will ich heute über den charismatischen Dienst des Heiligen Geistes sprechen. Und ich lese dazu den Text aus 1. Korinther 12, 7 bis 11. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen, andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun, andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist, so wie er es will. Teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Das Thema Geistesgaben ist in manchen Gemeinden heute immer noch ein heißes Eisen, obwohl das vor 20 oder 30 Jahren noch sehr viel schlimmer war. Da bekämpften sich die Evangelikalen und die Charismatiker noch richtig heftig. Die einen wollten mit den Geistesgaben gar nichts zu tun haben, so wie meine damalige Gemeinde, in der ich mich bekehrt habe. Die hatten vor zig Jahrzehnten mal ganz arg schmerzliche Erfahrungen mit fanatischen Leuten gemacht. Die haben ihre Geistesgaben missbraucht und andere so manipuliert, dass es zu Spaltungen gekommen ist, bis in einzelne Familien hinein. Das hing meiner Gemeinde damals immer noch nach, und so wollten sie mit diesen Dingen aber auch gar nichts zu tun haben. Der Heilige Geist war so etwas wie ein rotes Tuch, der brachte nichts als Ärger. Und die anderen? Die betonten immer und immer wieder die besonderen, spektakulären, übernatürlichen Gaben, wie die Geistesgaben der Zungenrede, der Prophetie und der Heilung. Die haben die anderen praktischen Befähigungen und Dienste eher als minderwertig betrachtet, als Gaben zweiter Klasse. Heute hat sich die Lage sehr viel entspannt. Die damaligen Grabenkämpfe gibt es größtenteils Gott sei Dank nicht mehr. Und gesunde, lebendige Gemeinden sind sowohl evangelikal, also missionarisch, wie auch charismatisch. Zu den Anhängern dieser versöhnten Sicht zähle ich mich auch. Und wenn ich über Geistesgaben rede, dann meine ich die ganze breite Palette der Befähigungen, die der Heilige Geist schenkt. Die unspektakulären praktischen Sachen, wie auch die übernatürlichen, alle miteinander, so wie das ja auch in der Bibel steht. Da hat der Apostel Paulus auch keine Unterschiede gemacht. Alles ist wichtig und wird zum Gemeindeaufbau benötigt. Es sind große Schätze, die der Heilige Geist uns anvertraut, damit wir sie für andere und zur Ehre Gottes einsetzen. Nun möchte ich euch meine Position zu diesem Dienst des Heiligen Geistes etwas genauer erklären. So wie es meine Erfahrung und meine Erkenntnis aus den letzten Jahrzehnten ist. Erstens, jeder wiedergeborene Christ hat mindestens eine geistliche Gabe. Zunächst müssen wir klären, was denn überhaupt eine geistliche Gabe ist, von der wir hier sprechen. Meine Definition lautet, eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem wiedergeborenen Christen aus Gnade gibt. Das heißt, nicht jeder Mensch hat eine geistliche Gabe. Ungläubige haben keine. Aber jeder wiedergeborene Christ, in dem der Heilige Geist eingezogen ist, der hat eine. Und zwar mindestens eine. Wahrscheinlich sogar mehrere. Warum ist das so? Weil wir nicht bekehrt sind, um auf der faulen Haut zu liegen, sondern um Gott zu dienen. Der Apostel Paulus schreibt den Thessalonichern in Griechenland: Ihr seid bekehrt zu dienen dem lebendigen Gott. Jeder von uns hat natürliche Begabungen und Talente, die kriegen wir mit unserer Geburt. Und wir können diese Fähigkeiten entwickeln und entfalten im Lauf der Zeit. Wir können dazulernen und sie verbessern. Wenn jemand zum Beispiel ein musikalisches Talent hat, dann wird er sehr frühzeitig als Kind schon Musikunterricht nehmen, zum Beispiel beim Klavierspielen oder Geige spielen und das entwickeln und entfalten. Aber Geistesgaben empfangen wir erst dann, wenn wir Christen werden. Nun kann es sein, dass diese natürlichen Fähigkeiten bei unserer Bekehrung in geistliche Fähigkeiten umgewandelt werden. Zum Beispiel gibt es ganz viele Musiker, die dann Christen geworden sind und ihre Begabung, ihr Talent in den Dienst Gottes gestellt haben. Cliff Richard zum Beispiel oder Johnny Cash haben die Gabe der Musik, ihr Talent eingesetzt für Gott. Aber auch der Apostel Paulus zum Beispiel, der war ein großer Studierter, ein großer Theologe, ein Mensch, der viel forschte in den alten Schriften des Alten Testaments. Der hat dann später, als er Christ wurde, das eingesetzt, um die Menschen, um die Christen in den verschiedenen Gemeinden der damaligen Welt zu unterrichten und zu lehren. Aber es gibt natürlich auch andere Gaben, die uns bei der Bekehrung geschenkt werden. Paulus hatte zum Beispiel auch die Gabe der Heilung, um Kranke zu heilen, die Gabe der Wundertaten, um Wunder zu tun, die Gabe der Zungenrede und des Aposteldienstes, um neue Gemeinden zu gründen. Mir hat Gott zum Beispiel mit meiner Bekehrung die Gabe der Lehre und des Predigens gegeben, denn vorher war ich ein Mensch, der mit Aufsätzen und mit irgendwelchen Erläuterungen, die ich schreiben sollte, sehr wenig am Hut hatte und da immer meine Schwierigkeiten hatte. Heute habe ich große Freude, Predigten und Vorträge auszuarbeiten. Die Geistesgaben sind Geschenke Gottes. Gott gibt sie allein aus Gnade, als Geschenke, einfach so. Und in unserem Bibeltext in Vers 11 steht, der Heilige Geist teilt jedem besonders aus, wie er will. Die Verteilung der Geistesgaben ist seine souveräne Entscheidung. Sie sind keine Belohnung für irgendwelche Verdienste, die wir haben, für besondere Hingabe, für besondere Reife oder Treue. Wir haben keinen Anspruch auf bestimmte Gaben. Wir können sie bei Gott nicht einfordern und sagen, so viel habe ich jetzt für dich getan, jetzt gib mir diese und jene Gabe. Sondern der Geist Gottes verteilt sie so, wie er es für richtig hält und wie er uns gebrauchen will. Jeder Christ hat also mindestens, ich sage, eine geistliche Gabe. In Vers 7 steht in unserem Bibeltext, jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben, mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Und 1. Petrus 4, Vers 10, da schreibt der andere große Apostel, ein jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn wir also mit unseren Geistesgaben dienen sollen, dann müssen wir wissen, was wir haben. Und das ist möglich. Seit Beginn meines Dienstes, das war damals 1991, habe ich sehr, sehr viel mit interessierten Leuten Gabentests durchgeführt. Das waren so Checklisten, die helfen konnten, um eine bestimmte Geistesgabe zu erkennen. Es gab da eine Menge Fragen, die sie beantworten mussten und wie sie sich selbst einschätzten, wie andere sie wahrnehmen. Es waren gute Anregungen, geistliche Gaben zu entdecken und ihnen auf die Spur zu kommen. Wenn wir also unsere Gaben noch nicht kennen, dann liegt es auf keinen Fall daran, dass Gott uns keine gegeben hätte, sondern daran, dass wir sie einfach noch nicht entdeckt haben. Meine zweite Erfahrung ist die: Jeder Christ und jede Gemeinde hat eine spezifische Gabenkombination. Paulus zählt in dem Text aus 1. Korinther 12 neun verschiedene Geistesgaben auf. Ich lese nochmal. Die einen befähigt der Geist Gottes dazu, Gott weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Es gibt noch weitere Gabenlisten im Neuen Testament, die man sich gut merken kann. Römer 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Insgesamt werden da über 20 Geistesgaben genannt. Paulus lehrt nun, wir haben verschiedene Geistesgaben. Das bedeutet, Gott hat uns unterschiedlich begabt. Der eine hat die Gabe der Evangelisation, der Prophetie und der Barmherzigkeit, zum Beispiel. Der andere die des Dienens und der Gastfreundschaft. Ein dritter die Gabe der Lehre, der Erkenntnis und der Leitung. Und der vierte die Gabe der Seelsorge und des Gebets. Keiner hat alle Gaben. Jeder ist mit seiner Gabenkombination auf die Ergänzung des anderen angewiesen. Um das deutlich zu machen, wie wir uns alle in der Gemeinde brauchen, vergleicht Paulus die Gemeinde mit dem einen Körper und seinen Gliedern. So wie nicht jedes Körperglied alle Funktionen des Körpers wahrnehmen kann, sondern eben seine besondere, spezifische Funktion hat. So ist es auch mit den Charismen. Die Hand kann normalerweise nicht die Funktion des Fußes übernehmen. Oder hast du schon mal gesehen, wie dauernd jemand mit einem Handstand herumläuft? Oder ein Magen kann niemals ein Herz ersetzen. Der Darm auf keinen Fall ein Ohr. Das heißt, wir brauchen einander in der Gemeinde. Jeder ist wichtig für den anderen. Ohne die Gemeinde sind wir nur christliche Invaliden. Wir sind begrenzt und haben nur eine eingeschränkte Sicht. Wenn wir das mal begriffen haben, dann ist das sehr, sehr entspannend. Denn dieser Gedanke bewahrt uns vor Stolz. Ich bin kein Alleskönner, sondern ich brauche andere zur Ergänzung. Mir sind von Gott her Grenzen gesetzt. Ganz bewusst, dass ich nicht abhebe, dass ich nicht meine, ich bin der Alleskönner. Manches kann ich gut, ja, vielleicht auch besser als andere, aber anderes kann ich nicht. Diese Sicht bewahrt uns vor Leistungsdruck. Ich muss auch nicht alles alleine tun. Ja, ich darf mich vielleicht sogar auf wenige Aufgaben beschränken. Es gibt ja andere, die können manche Dinge besser als ich. Die sollen dann auch ran. Und ich brauche auch kein Neid zu haben. Gottes Gaben sind alle gut und wertvoll. Alle. Weil sie von Gott kommen. Hallo? Ich kann mich darüber freuen und Gott wird mich nur für das verantwortlich machen, was er mir anvertraut hat. Ich mache hier mal eine Zwischenbemerkung. Es gibt nämlich Christen, die bestimmte Gaben als nicht so nützlich betrachten, wie zum Beispiel die Gabe der Zungenrede, die ja auch in dieser Gabenliste des Apostels Paulus genannt wird. Und sie sagen, ja, der Paulus, der hat diese Gabe immer an letzter Stelle benutzt und verwendet und genannt und deshalb sei sie wohl auch nicht so wichtig. Dazu sage ich Folgendes. Wenn wir nämlich genau hinsehen, dann steht die Gabe der Zungenrede nicht immer an letzter Stelle, sondern da ist es dann eher die Gabe der Auslegung, der Deutung der Zungenrede. Und Paulus selbst lehnt diese Gabe auch gar nicht ab, denn er besitzt selbst auch diese Gabe. Und Paulus macht diese Gabe auch nicht schlecht, sondern er tadelt den Missbrauch der Gabe. Ja, er findet diese Gabe sogar positiv. Ich sage also, alle Gaben sind gut und nützlich, weil sie von Gott kommen. Und von Gott kann nichts Schlechtes ausgehen. Alle Gaben haben ihren bestimmten Sinn und eine bestimmte Funktion und sie dienen alle dem Aufbau der Gemeinde. Deshalb sollten wir sie achten und schätzen, was Gott aus Gnade gibt. Wenn Geistesgaben missbraucht werden, dann liegt das nicht an der Qualität der Gabe, auch nicht an Gott, sondern an den Menschen, die damit nicht richtig umgehen. Der Indonesien-Missionar Dietmar Scheunemann hat zu den Geistesgaben gesagt, das Mittel gegen den Missbrauch von Charismen ist nicht der Nichtgebrauch, sondern der richtige Gebrauch. Also, dass wir sie richtig und gesund gebrauchen. Nun haben wir Christen nicht nur unterschiedliche Kombinationen von Gaben, sondern auch ganze Gemeinden. Auch das ist meine Erfahrung. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Gabenlisten in den Gemeinden des Neuen Testaments. In Korinth gab es andere Gaben als in Rom. Bei den einen war eine Vielfalt von übernatürlichen Gaben vorhanden, bei den anderen eher Gaben der Lehre und der Seelsorge. Gott stattet ganze Gemeinden mit unterschiedlichen Geistesgaben aus. In jeder Gemeinde sind ja unterschiedliche Leute. Und jede Gemeinde kann auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt in ihrer Arbeit setzen und einen spezifischen Auftrag von Gott haben. Wenn da zum Beispiel ganz viele Gaben des Dienens, der Barmherzigkeit, der Gastfreundschaft, der Seelsorge sind, kann es sein, dass diese Gemeinde einen diakonischen Schwerpunkt hat. Wenn es ist, dass eine Gemeinde die Gabe der Evangelisation, der Heilung, der Wundertaten, des Glaubens hat, dann sollte sie ihren Schwerpunkt auf die missionarische Arbeit legen. Und wenn eine Gemeinde die Gabe der Lehre, der Prophetie, der Erkenntnis, der Weisheit hat, dann sollte sie ihren Schwerpunkt legen auf die Lehre und Verkündigung des Evangeliums. Jede Gemeinde hat natürlich denselben Auftrag, Jesus zu bezeugen, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, sie zu seinen Jüngern zu machen. Aber jede Gemeinde schlägt vielleicht einen anderen Weg dafür ein, weil die Gaben unterschiedlich verteilt sind. Und jede Gemeinde muss sich von Zeit zu Zeit fragen, wo ihr spezieller Auftrag liegt. Denn wenn sich die Gemeinde anders zusammensetzt, dann ändert sich auch diese Gabenkombination. Drittens, Wenn der Christ seine Gaben entdeckt hat, weiß er auch, wozu Gott ihn berufen hat. Wir sprechen oft von Berufung. Wir sagen, Gott hat mich zu dieser und jener Aufgabe berufen. Oder ich glaube nicht, dass Gott mich dazu berufen hat. Aber nur selten kennen wir den Zusammenhang, dass Berufung nämlich etwas ganz viel mit unseren geistlichen Begabungen zu tun hat. Ein junger Mann fühlte sich berufen zum Missionar in Afrika. Sein Pastor fragte ihn, hast du denn die Gabe des Missionars oder der Evangelisation oder dass du dich eben in anderen Kulturen besonders einsetzen und das schätzen und dich da hineinbringen kannst? Da sagte der junge Mann, wenn Gott mich wirklich zu einer Aufgabe beruft, dann fragt er mich nach meinen Gaben. Ich sage, so eine Antwort ist Schwachsinn. Ich glaube nämlich nicht, dass Gott uns zu etwas beruft, ohne uns vorher oder nachher entsprechend auszurüsten. Seht, Mose war ein miserabler Redner. Der konnte nicht reden, der stotterte nur rum, der brauchte eine Unterstützung, nämlich seinen Bruder Aaron als Sprachrohr. Nehemia war Diener bei seinem König, der schenkte den Wein aus. Und später hat Gott ihn dazu gebraucht, ein Führer für den Bau der Stadtbauer um Jerusalem zu werden. Also Gott beruft nicht Menschen und ohne sie dann auch mit der entsprechenden Gabe auszurüsten. Er lässt uns da nicht im Stich. Und dann gilt umgekehrt, wenn ich meine geistliche Gabe kenne, dann weiß ich auch, wozu Gott mich berufen hat. Ich kenne den Bereich, in dem er mich gebrauchen will. Mit meiner Geistesgabe ist sozusagen auch eine Aufgabe verbunden. Gabe und Aufgabe gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 6, so lasst uns nun die Gaben gebrauchen. Und Petrus, ich wiederhole nochmal, weil ich das vorhin schon mal gesagt habe, 1. Petrus 4, Vers 10, und dient einander mit jeder Gabe, die ihr empfangen habt. Der Dienst ist das Ziel. Es spielt keine Rolle, ob du jung bist im Glauben oder schon jahrelang Christ bist. Gott möchte uns gebrauchen, egal wie alt wir sind. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir in Rente gehen könnten im Reich Gottes, wo wir die Füße hochlegen und dann sagen, jetzt sollen gefälligst mal die Jungen arbeiten. Ich habe genug in der Gemeinde getan. Von dem Zeitpunkt an unserer Bekehrung sind wir Mitarbeiter im Reich Gottes. Und wir sind dazu berufen, unsere Gaben einzubringen, so lange, bis Jesus wiederkommt. Wenn du die Gabe der Gastfreundschaft hast, ist es deine Aufgabe, Gäste einzuladen, zu beherbergen und zu bewirten. Wenn es deine Aufgabe ist, der Barmherzigkeit, dann bist du beauftragt, alte und kranke Leute zu besuchen, Menschen in Not praktisch zu helfen. Wenn du ein Seelsorger bist, dann ist es deine Aufgabe, Ratsuchenden mit Trost, Kritik und Rat hilfreich zur Seite zu stehen. Wenn du eine Gabe von Gott bekommen hast als Christ und du weißt sie, dann weißt du, wozu Gott dich berufen hat. Deshalb ist es wichtig, das zu wissen und zu erkennen. Mein nächster Punkt, mein letzter Punkt, die Gaben dienen dem Gemeindeaufbau. Paulus schreibt hier in Vers 7, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, zum Nutzen der Gemeinde. 1. Korinther 14, Vers 12, also zwei Kapitel weiter. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. An solchen Gaben sollt ihr reich werden. Es geht um den Aufbau der Gemeinde. Sie sollen allen anderen zugutekommen. Sie dienen dem inneren und äußeren Wachstum der Gemeinde. Gott hat also mit seinen Gaben ein klares Ziel. Sie dienen nicht dem Selbstzweck, dass wir uns selbst dann produzieren und sagen, boah, Gott hat mich so gesegnet. Sondern es geht um das Wachstum und die Reife der anderen, die wir mit unseren Gaben fördern. Wenn ich die Gabe der Lehre habe, dann sollen andere lernen, Kinder, Neubekehrte oder auch Erwachsene. Wenn ich die Gabe der Evangelisation habe, dann sollen andere zum Glauben an Jesus kommen. Wenn ich die Gabe der Seelsorge habe, dann sollen andere heil werden an ihrem Körper oder ihrer Seele. Sie sollen also gesund werden, gesund wachsen. Paulus sagt, wenn jedes Glied so arbeitet, wie es sollte, dann wächst der Leib, dann wächst die Gemeinde. Wenn jeder in der Gemeinde seine Gaben einbringt, dann wird die Gemeinde auch wahrscheinlich, na, ich sag mal, mit großer Sicherheit größer werden, wachsen. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Geistesgaben und Gemeindewachstum. Wenn wir unsere Gaben verkümmern lassen, wird sich in der Gemeinde nicht viel tun. Aber wenn wir sie einsetzen, dann werden wir selbst Fortschritte machen und dann werden sich auch die Zahl der Mitglieder vergrößern. Zum Schluss möchte ich euch herausfordern mit zwei Fragen. Überlege bitte, was sind meine geistlichen Gaben? Man kann diese Frage beantworten und Gaben entdecken, indem man die Bibel liest, Literatur dazu liest, betet. Manche Sachen kann man auch testen und ausprobieren und dann erkennen, okay, die Sache kann ich gut, die andere Sache kann ich nicht gut. Man kann mit reifen Christen, mit dem Pastor sprechen zum Beispiel. Man kann so einen Gabentest machen, Hilfen, Fragen, die man mal beantworten könnte. Die zweite Frage, wo und in welcher Weise kann ich meine Geistesgaben in der Gemeinde einsetzen? Wo gibt es Möglichkeiten? Ich bete selber um Führung durch den Heiligen Geist, dass Gott mir das zeigt. Aber ich spreche auch mit der Gemeindeleitung, mit dem Pastor darüber. Oder ich lasse mich von entsprechenden reifen Christen, von Leuten, die da Ahnung haben, beraten. Ich wünsche euch, dass ihr eure Gaben entdeckt und dann auch die Gewissheit habt, da hat Gott mich beschenkt und Gott mich auch berufen, ihm in seiner Gemeinde und in seinem Reich zu dienen. Amen.